Einen wunderschönen guten Morgen zu der nächsten Nerdshow und diesmal wieder in kompletter Gruppierung. Ich habe bei mir dabei den Manuel, den Carlo und den Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, ihr drei.
Hallo.
High five, guten Morgen.
Hey, hi.
Hallo. Ja, es ist mal schön, wenn dann die Nachrichten am Abend kommen, so von wegen, hey, morgen Aufnahme und so weiter. Und dann sagen sie, ja, okay, gut, kriegen wir einen. Das ist, wir nehmen ganz, ganz normal und artig nach Terminkalender am Freitag um 1 auf. Finde ich traumhaft. Dankeschön, dass ihr so zahlreich erschienen seid.
Habt ihr auch gerade so stressige Jahresendzeit? Ich guck dir meine Augenringe an. Das ist echt nicht zu vertreten, ja. Aber. Oder?
Komplett. Komisch, ne?
Ich habe auch zum ersten Mal, so das Gefühl, dass man irgendwie, dass es vielleicht wieder ein bisschen bergauf geht. Anfragen werden mir, irgendwelche Mittelständler erzählen mir, dass ihre Auftragsbücher, die irgendwie recht leer gelaufen sind, wieder volllaufen oder voll leer laufen.
Porsche hat gesagt, die Talsohle ist erreicht, der Finanzchef.
Ist aber nicht so ein Kontraindikativ wie irgendwie hier dieser eine Finanztyp aus Amerika.
Der Endzeitstimmungs.
Genau. Wenn er sagt, Mensch. Jetzt geht Krypto nach oben, dann fällt es am nächsten Tag um 10%.
Oder ein Tweet macht Sell.
Ja, aber spannend, dass ihr alle so, also ja, wir haben, ist auch gut, aber ich war gestern auf einem CIO-Dinner in Düsseldorf mit irgendwie so 20 CIOs. Hab mit einem gesprochen, der quasi im B2B-Bereich, sagen wir so, im B2B-Bereich Wholesale macht. Fair. Und der sagt, es sieht schlecht aus. Und sie sehen das normalerweise ein Jahr früher. Weil die halt bevor es durchschlägt, quasi schon ganz vorne in der Produktion sehen, dass es weniger wird und so weiter. Bevor das überhaupt in den großen Läden und so weiter ankommt, ne? Die machen halt vorbereitende Sache, um dann am Ende in die Abfüllung zu gehen oder so, ne? Deswegen, ich bin da noch skeptisch. Ich kann es auch überhaupt nicht wirklich abschätzen. Es scheinen alle Sachen machen zu wollen. Auf der gleichen Seite ist noch genau das gleiche Thema. Es ist mehr so Firefighting. Nachdenken, aber sie müssen halt Feuer bekämpfen.
Aber es ist die Frage, wo das herkommt. Ne? Also gerade irgendwie in der Produktion, also das habe ich mir letztens von jemandem sagen lassen, der relativ viel Fashion und zum Teil auch Fast Fashion macht. Der sagte halt irgendwie dadurch, dass die Inflation so reingekickt hat, deine Marge an der Stelle einfach gesunken ist, du keine höheren Preise durchsetzen kannst, weil die Preise sind relativ fest, mussten die halt irgendwie so ein bisschen an der Produktionsschraube drehen. Dann einfach, bei Fast Fashion wird ja einfach super viel überproduziert und einfach weggeschmissen. Das mussten sie dann reduzieren, was dann umgekehrt wieder dafür gesorgt hat, dass einfach Artikel viel ausverkauft waren. Und das kann jetzt so ein super lustiger Zufall sein, aber ich habe das letztens sogar bei mir persönlich gesehen, dass ich irgendwie bei About You so ein Teil, so eine Notification anhatte, dass ich das gern hätte, wenn es in meiner Größe wieder verfügbar ist. Dann habe ich irgendwann diese E-Mail gekriegt, das T-Shirt ist jetzt wieder da, habe da drauf geklickt und da war es doch schon wieder weg. So, das heißt, die produzieren vielleicht auch gerade alle so just in time, dass es halt immer alles ein bisschen verknappt ist. Ne? Und,
kann natürlich sein.
Ja, das haben sie da vielleicht auch ein bisschen überoptimiert. Und dann sehen natürlich...
Ich meine, es macht ja Sinn, ne, dass sie mal optimieren. Also das war ja einfach Wahnsinn.
Ja, genau. Das war ja vielleicht, war ja wirklich Wahnsinn. Und, dann hast du halt ein paar Sachen zu wenig. Apple hat das doch auch immer so gemacht. Ja? Wenn Apple irgendwie was vorgestellt hat, hier kannst du einen neuen iPod kaufen, dann konntest du den auch irgendwie... Also wenn du nicht ganz schnell zum Graves gerannt bist und den irgendwie gekauft hast, dann hast du den erstmal nicht gekriegt.
So, ja, meine Theorie ist eine andere. Also ich glaube auch eher, dass es noch nicht das Tal ist und dass es noch eher so kontinuierlich auf dem Level bestimmt ein Jahr, wenn nicht länger, weiterläuft. Aber ich glaube, dass bei uns jetzt gerade so viel los ist, liegt auch ein bisschen daran, die Sachen, die gemacht werden müssen, ne? Da, wo jemand antizyklisch investiert oder sagt, es hilft alles nichts, ich muss jetzt was machen, sonst stehe ich nächstes Jahr noch schlechter da. Die gucken natürlich dreimal genauer, wo sie hingehen. Und dann gehe ich, glaube ich, statt irgendwie zu einem Freelancer von, ich weiß nicht, 99 Designs oder keine Ahnung, irgendwo in China, dann eben doch zu, weiß ich nicht, Interactive Pioneers 27 Jahre oder Nine Elements 25 Jahre oder sowas, ne? Wo einfach Erfahrung ist und ich weiß, da verbrenne ich mein Geld nicht. Also, dass man eher genauer guckt, wohin gehe ich dann.
Du, aber ist nur eine Theorie. Gute Auftragsbücher, Manuel, dann. Also bei dir sieht's auch Jahresend, also Menschen wollen noch schnell Sachen machen, aber weil noch Budget da ist oder einfach nur, weil sie...
Nee, also ich habe alle möglichen Kram da, Und das ist ganz unterschiedliche Themen. Ich bin ja dabei, den Vorteil und den Nachteil auf unterschiedlichen Pferdchen zu sitzen, beziehungsweise unterschiedliche Industrien zu sehen. Alles, was Softwareentwicklung anbelangt, ist total stabil und wächst. Alles, was KI anbelangt, da haben wir ein Talentproblem und kein, also da suchen wir, rekrutieren wir eher, als dass wir die Not haben, irgendwie Leads zu finden. Und alles, was Events jetzt anbelangt, ist eher total vorsichtig. So. Und Marketingkommunikation läuft ganz stabil. So, die Bereiche so. Also das ist, es ist sehr selektiv. Ich glaube, dass wir jetzt auch KI-mäßig, ist das auch angekommen bei den Corporates. Die müssen was machen. Die machen auch was. Die haben dafür Budget. Die sehen das aber sehr klar auch als Kosteneinsparpotenzial. Und nicht alle sehen das als wirklicher Wachstums- oder Produktivitätscase. Was unternehmensstrategisch zumindest für mich die richtigere Sichtweise wäre. Ja, und das ist, und so unterschiedlich ist es letztendlich aufgestellt. Aber das nächste Jahr, die größeren Unternehmen, wenn die nichts mit KI machen, dann haben die den Zug wirklich verpasst. Meiner Meinung nach. Die müssen es machen. Deswegen, ja.
Geben's auch. Dann habe ich eine Frage zu was machen. Weil das Gespräch war gestern auch da. Irgendwo so ein ChatGPT und irgendwie so ein Claude oder keine Ahnung was und ein bisschen irgendwie Zeugs von GitHub und keine Ahnung was. Haben die irgendwie alle? Aber meint ihr das mit Sachen machen oder Sachen machen im Sinne von, ich brauche wirkliche Agenten, die Sachen tun und
ja, ich glaube, es gibt drei Stufen. Die ganz, ganz früh anfangen, die müssen erstmal die Leute damit enablen. Damit gewinnst du noch nicht super viel. Aber die Leute müssen, die Frage, die viele immer noch haben, ist, dürfen wir überhaupt jetzt ein KI-System nutzen oder nicht? Wie sieht das mit Daten aus und so weiter? Welches Modell darf überhaupt genutzt werden? Und damit beschäftigen sich hier ganz, ganz viele. Wenn du das denen zur Verfügung stellst, hast du noch lange erstmal gar nicht gewonnen, sondern dann geht es ja erstmal los. Aber dass die Leute überhaupt, weil die machen das ja sowieso, ne, müssen uns überhaupt nichts vormachen. Die Mitarbeitenden, die nutzen das ja. Das darf man vielleicht nur nicht und so, und für bestimmte Sachen machen sie es auch nicht, aber für viele andere Sachen eben halt schon. Da eine Basis zu finden, dass man es überhaupt tut. Und dann sehr schnell auch in dieses Agententhema reinzugehen, weil ja, es gibt da sehr viele Quick Wins, wo entweder Sachen sind, die Routineaufgaben waren, die man einfach agentisieren kann, aber auch ganz viele Tätigkeiten, die vorher halt noch niemand gemacht hat. Einfach zu schauen, ich lese ganze Dokumente durch und kriege da bestimmte Erkenntnisse raus, was man halt einfach nicht gemacht hat. Und da ist auch sehr, sehr viel Potenzial drin, ne? In all den Sachen, wo man die das Geld nicht investieren wollte, um das überhaupt machen zu können. Da kann man was machen, ohne dass man, das meine ich auch mit Produktivitätsgewinne, da kann man Wachstum schaffen, ohne dass man direkt an irgendwie, wir wollen jetzt Kosten einsparen, geht und machst du auch nicht die Diskussion auf, okay, helf mir mal, diesen KI-Agenten zu generieren und bitte gib dein ganzes Wissen da rein und danach bist du überflüssig. Da kriegst du relativ wenig Enthusiasmus bei der Belegschaft. Und das sind die Themen. Und nachher ist das große Spiel, ne, wenn du nicht nur die bestehenden Prozesse irgendwie agentisierst, das hilft ja wenig, also quasi elektrifizierst, sondern dass du wirklich die Prozesse neu denkst. Das sind aber ganz klar die wenigsten. Und das, was ich zumindest sehe, was wir sehen, ist, dass da ganz viel in der Entwicklung passiert und in ganz vielen unterstützenden Prozessen. HR, Finanzen und so weiter, Support, einfach total viel passiert da schon. Das sind relativ routinierte Prozesse, da kann man ganz viel machen und kann man auch mit sehr viel Standardmodellen letztendlich.
Ja, ich meine, Fachkräftemangel haben wir ohnehin, ne? Also die Aufgaben werden nicht weniger und das ist einfach ein Lösungsweg, der noch dazukommt. Ne?
Ja, ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe nur die Jobzahlen aus den USA sind so kurz so vorbeigeflogen. Da war ja schon so ein bisschen, scheint da irgendwas in Bewegung zu sein, dass man vielleicht jetzt schon was merkt in Bezug auf, dass die KI, dass KI da jetzt rein, aber ich habe es nicht geschafft, da wirklich im Detail reinzulesen.
Also ich weiß nicht, ob wegen KI, aber auf jeden Fall aufgrund der aktuellen Marktsituation hat sich es total verändert. Also was der Jobmarkt angeht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wir suchen gerade einen guten iOS-Entwickler. Also wenn jemand einen kennt, bewerbt euch gerne. Wir haben so viele Bewerbungen. Also ich meine ganz viel natürlich auch aus dem Ausland, aber das sah einfach vor ein paar Jahren noch komplett anders aus.
Das kann ich bestätigen. Also der Markt hat sich auf jeden Fall gedreht und ist auf jeden Fall runtergekommen und auch irgendwie das, was man so hört, irgendwie, was die Leute so wollen, das war ja alles so, ja, 3 Tage, aber bei vollem Gehalt und Remote und Office will ich gar nicht kommen.
Wir sind wieder im Arbeitgebermarkt.
Genau, wir sind wieder im Arbeitgebermarkt angekommen. Ne? Man muss, glaube ich, nur, es kann sein, dass man halt einmal Nein sagen muss und dann kommen die Leute dann plötzlich nach 2, 3 Monaten dann nochmal zurück und sagen, ach ja, war ja doch gar nicht so schlecht bei euch. Also das sehe ich auf jeden Fall auch. Viel spannender finde ich allerdings, also habt ihr diese, es gibt ja so eine Spiegel-Online-Serie, wo Leute, die so richtig betroffen sind von KI, so aus dem Nähkästchen plaudern, im Positiven wie im Negativen. Also fand ich ganz interessant, weil da war dann zum Beispiel ein Comiczeichner dabei, der gesagt hat irgendwie, also ich habe einen recht distinkten Stil, trotzdem ist irgendwie AI in der Lage gewesen, meinen Stil nachzuahmen. Auch irgendwie so mit ein bisschen Prompting kommt man da recht schnell hin. Und er sagte, da wo er vorher irgendwie 20 Aufträge gemacht hat, hat er jetzt irgendwie nur noch 5 übrig. Davon kann er nicht leben. Und einfach teurer machen kann er das halt auch nicht. Und vergütet von OpenAI worden dafür, dass sie auf seinen Daten scheinbar dann trainiert haben, ist er auch nicht. Und versucht da auch mal jemanden ans Telefon zu kriegen. Das gleiche hatte, glaube ich, so eine Übersetzerin / irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, Texterin, irgendwie so berichtet. Und dann gab es irgendwie als positives Beispiel, war eine, die gesagt hat, ja, ich brauchte irgendwie eine Junior-Projektleiterin, die hauptsächlich so Research-Themen macht. Die hatte gekündigt, weil, for whatever reason. Und das mache ich jetzt einfach mit Deep Research. Und ich finde die Ergebnisse qualitativ gar nicht so viel schlechter. Also die Stelle würde ich jetzt gar nicht neu besetzen. Aber das zeigt ganz viel. Leute damit jetzt inzwischen umgehen.
Mhm. Also ich habe jetzt gerade mal das rausgesucht. Aus den USA kam gestern raus der Challenger Report. Und da wird explizit in einem Report, ich habe auch, auch für die Shownotes, dass da also 153.000 Stellenstreichungen im Oktober, Anstieg 175%. Und ein wesentlicher Punkt ist Umgestaltung ganzer Branchen durch künstliche Intelligenz. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht im Detail gelesen, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Das ist jetzt ein bisschen so die Headline. Aber das ist also jetzt nicht nur irgendwie makroökonomische Daten oder irgendwas, sondern tatsächlich hier steht KI. Muss man sich anschauen, muss man ein bisschen verstehen. Aber das glaube ich, das wird kommen. Und das ist dieses typische, bis das System sich wieder irgendwie neu einordnet, wird es auf jeden Fall Umwälzung geben. Ja. Und das wird nicht einfach sein. Also ich weiß nicht, ob ihr die Adobe Keynote gesehen habt. Adobe hat etliche neue Funktionen vorgestellt. Ich habe nur ein bisschen reingeschaut. Da kann man jetzt unken, Adobe, ne, und so weiter. Also ich bin da doch relativ kritisch dem Unternehmen gegenüber. Aber es waren schon geile Funktionalitäten, ne, was man da machen kann.
Die sind natürlich auch recht spät auf der Party, ne?
Aber was sie gezeigt haben, war schon cool. So, ne, wo ich halt denke, ja, das hat früher irgendjemand gemacht, der wirklich Experte war. Das kann ich jetzt mit einem Klick machen, schon sehr, sehr geil. Also in Videos zum Beispiel, dass du dort wirklich Artefakte einfach entfernen kannst und so. Also das, was du jetzt mit Google Fotos und so weiter, ne, ich mache hier diese Person raus, geht jetzt einfach auch in Videos, dass du Sounds automatisiert, werden Videos vertont mit den richtigen Sounds, dass Sound auf verschiedene Spuren gelegt wird, wenn es nur eins ist und so. Also schon so, also, oh, das ist cool. Ja, also da passiert wahnsinnig viel. Die ganze Kreativindustrie wird das auf jeden Fall spüren. Das wird jetzt noch ein Jahr dauern, 2 Jahre dauern, bis das in die Unternehmen, bis es da ankommt. Aber natürlich werden die Leute dann erstmal entlassen und dann wird halt geschaut, wo die sonst unterkommen. Das heißt nicht, dass gesamthaft die Jobs weniger werden, aber die Umwälzung, die werden halt da sein.
Ich höre übrigens einen krassen Atmer die ganze Zeit. Wer atmet denn hier so hart in das Mikro rein?
Hallo. Ich hätte Olli gesagt, aber wir werden das im Nachgang auswerten. Achten wir mal drauf.
Rein theoretisch kann ich an diesem schönen Tool sagen, einfach alle muten, die nicht sprechen gerade.
Ja, verdammt, jetzt hast du es gespoilert. Jetzt ist es auf der Aufnahme. Jetzt kriegen wir es nicht mehr weggeschnitten. Was sagt er denn, Stand heute der Aufnahme zum gestrigen Tesla Approves Elon Payday?
Ja, das ist krass. Also, ich habe ja ein bisschen verfolgt, diese ganze, es war todlustig, so die ganze Twitter-X-Marketing-Kampagne von Elon, der jeden retweetet hat, der ihn unterstützt hat und so weiter und so fort. Es ist halt, es sind ja schon krassere Ziele, ne? Also, es ist ja schon so, dass er irgendwie, er muss 20 Millionen Autos verkaufen, er muss 1 Million Dinge auf der Straße haben, die selbst fahren, Robotaxis, er muss irgendwie die Bewertung auf 2 Trillionen bis 8,5 Trillionen kriegen und da gibt es so Level, wo er noch irgendwas kriegt. Also jetzt das Ganze, der riesen Payday, dann ist Tesla mal 8,5 Billionen. Also das ist einfach, das wäre schon krass, da hat er schon was erreicht, das muss man ihm lassen, aber dass er dann 25% von Tesla hat, ist halt auch ein Ding, ne? Dann hat er seine Kontrolle von Tesla.
Was macht man so viel? Was macht man mit so viel? Unglaublich. Also da kauft sich doch dann Länder oder was tut man dann?
Ja, das ist so genau die Frage, wo das hinführt, ne?
Das, ja, das Geld hat er ja nicht, ne? Das sind ja eher nur Aktien, die er hat, die einen bestimmten Wert haben.
Die kann man aber sehr gut beleihen, ne?
Die kann man beleihen, ja.
Der Oracle-Chef hat gefühlt noch so gut wie keine Aktien verkauft, nur größere Kredite aufgenommen, die mit Aktien besichert worden sind und davon Schiffe gekauft und sonst was. Kann man auch als Verlust deklarieren und Steuern zurückkriegen, ne? Ist alles sehr, also Finanzen sind spannend. Ich glaube, dieses ganze Tax the Rich und so weiter, ich glaube, die einzige Sache, die ich ganz schnell abschaffen würde, ist, du kannst nicht über 1 Million an Aktien beleihen, persönlich oder so. Damit wäre das alles schon vorbei und die müssten Aktien verkaufen. Und dann zahlen sie ja Steuern, ne? Die zahlen einfach keine Steuern, weil sie einfach immer nur Kredite aufnehmen und die mit Aktien.
Oder du machst eine Vermögenssteuer, wie in der Schweiz.
Ja, Vermögenssteuer, da haben wir eine längere Diskussion. Aber die kannst du ja in dem Sinne knicken, wenn einfach die Leute für ihr eigenes Geld nicht einfach Kredite aufnehmen können, sondern sich Gehälter zahlen, zahlen sie Steuern, wenn sie sonst was, ne? Dann ist es nicht mehr so einfach.
Ich bin der Schweizer, Nebengeplänkel. Ich durfte diese Woche wählen. In der Schweiz direkte Demokratie, da werden dann immer, also nicht 4 Monate, glaube ich, kommen dann die Wahlunterlagen rein und dann kriegt man so ein Heftchen. Ich habe es leider nicht hier, ich würde es gerne zeigen, es ist großartig. Ich schwärme wirklich für, wie die das machen. Für ganz einfach erklärt, das kurz erklärt und dann auch nochmal ausführlich erklärt und dann immer die verschiedenen Standpunkte. Es ging jetzt letztendlich darum, ob man in der Schweiz eine Erbschaftssteuer von 50% über, ich glaube, 40 Millionen oder vielleicht waren es, über 50 Millionen Schweizer Franken, also alles, was drüber ist, wird mit 50% besteuert. Erbschaftssteuer. Und das Geld
Firmenwerte, nur reales Geld oder auch Firmen, dann machst du Firmen kaputt.
Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau, wie, ja, das,
egal, gut,
wie das formuliert war. Ich habe das auf jeden Fall mit meinen Kindern, habe ich das durchgelesen. Ich mache das immer mit meinen Kindern zusammen. Ich möchte gerne, dass sie ein bisschen politische Erziehung und so weiter haben oder so Bildung. Habe auch die wirklich gefragt, ja, was würden die denn machen? Und dann die einhellige Meinung tatsächlich, weil ich habe noch gar nicht meine gesagt, war, 50% ist aber ein bisschen viel. So,
die und, Hälfte vom Kuchen abgeben.
Die Hälfte von über 50 Millionen, ne, muss man auch mal sagen. Ne, das ist jetzt schon sehr, sehr viel Geld. Ja, letztendlich, wir haben dann auch so gewählt, wie wir dann gewählt haben. Das ist egal. Irgendwann machen wir mal ein Gedankenexperiment, wie es wäre, wenn man alle Steuern abschafft und nur 100% Erbschaftssteuer macht. Das aber dann ein anderes Mal.
Boah. Ja, dann müssen wir aber Details definieren. Ist das? Dann müssen wir Details definieren im Sinne von Firmen und so, ne?
Jeder Schweizer Staatsbürger und Staatsbürgerin durfte darüber abstimmen, ob sie es wollten oder nicht. Vermögensteuer war auch mal eine Abstimmung. Ne? Einfach nur, dafür wurde halt gestimmt. Ich will es einfach nur sagen.
Was ist denn die Vermögensteuer?
Auch. Wie hoch, meinst du?
Ja.
1,5%? Ich weiß nicht mehr ganz genau.
Jedes Jahr und so?
Ich such's mal kurz nach. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Bestimmt sage ich irgendwas Falsches wieder. Da bin ich...
2% bis 1% progressiv, je nach Kanton. Ich weiß, es ist ja eh kompliziert. Du kannst deine Steuern ja verhandeln.
Ganz genau.
Das ist ja, was ich von Leuten weiß, ich bin da und da hingezogen, habe ich vorher einmal verhandelt, wie viel Steuer ich einmalig zahlen, dann war es gut. Also okay, deswegen okay. Ist egal. Gut, wir
sind bei Elon wieder.
Wir sind wieder bei Elon, der zahlt auch keine Steuern und hat natürlich wieder wild in seinem Investor Day irgendwie erzählt, ja, und er will daran arbeiten, dass die Tesla-Leute, Tesla-Shareholder auch SpaceX-Aktien kaufen können und wieder, wie gesagt, das Blaue vom Himmel erzählt. Deswegen, ja. Ich finde es okay, aber es ist schon verdammt viel. Ne? Deswegen, er braucht es halt für die anderen Sachen. Da kann er wieder beleihen und in SpaceX investieren, da kann er wieder irgendwelche Sachen kaufen. Ja, die Reichen werden definitiv gerade reicher, das ist gar keine Frage. Oder zumindest die Ultra.
Ich glaube, ich kann auch irgendwie gar keinen Mehrwert für diesen Podcast dazu beistiften, was das jetzt bedeutet und worüber wir jetzt diskutieren können. Es ist einfach nur krass. Also ja, wirklich Respekt, also geil, was er da hochgezogen hat. Und wir waren ja auch vor einigen Jahren noch große Zweifler, ob das so klappen kann in der Strategie. Aber am Ende des Tages hatte das System irgendwie geknackt. Was ich immer so krass finde, ist nur, dass es jetzt immer heißt, wenn er das schafft, ne, und dann gehört ihm das. Und am Ende ist das eine Riesenmaschine. Aber klar, er ist natürlich bold.
Aber dann gehen wir zu was anderes, wo wir vielleicht mehr drüber reden können. Apple verkackt schrittweise AI. Und jetzt haben sie announced, dass im nächsten Siri-Update Anfang des Jahres irgendwie Googles Gemini drin ist.
In Aachen gibt es Stellenausschreibungen für AI-Entwickler von Apple in Aachen. Also irgendwie haben sie noch nicht ganz aufgegeben, glaube ich. Ja, Gemini.
Sie arbeiten immer noch an eigenen Sachen. Das ist ja, es gab einen netten Report. Google sind die einzigen, die voll integrierten AI-Stack haben. Sie haben ihre eigenen Modelle und so weiter. Sie haben aber auch ihre eigenen Chips, was die wenigsten.
Jetzt haben sie die Chips auch, das Ding nämlich. Und jetzt springt der Aktienkurs auch endlich mal an. Ne? Also wenn Google sich bewegt, dann immer, ne? Wenn sie es bewegt, geht so kontinuierlich nach oben. Jetzt passiert langsam was, weil alle so gecheckt haben, okay, gibt doch Alternativen zu Nvidia. Ne? By the way, der Name, der uns eben gefehlt hatte, war Burry, The Big Short.
Michael Burry, ja.
Michael Burry.
Der hat doch Palantir geschortet gerade.
Endlich, ne? Ach so. Also die ganze Zeit labert er immer nur von wegen Sell und Mach, aber jetzt hat er tatsächlich veröffentlicht, dass 80% seines Portfolios gegen Palantir und Nvidia erstmal stehen. Ich meine, gut, das kann er auch für eine Woche sein, während der Quartalzahlen mal kurz, oh Wunder, es gibt ein Sell und Good News bei Palantir und Nvidia geht mal kurz runter. War vom Timing nicht schlecht, keine Ahnung, ob es länger als eine Woche Short gehalten hat. Aber ich meine, irgendwann liegt man richtig, wenn man die ganze Zeit sagt, wir werden alle sterben. Irgendwann stimmt.
Stimmt. Das stimmt. Aber was haltet ihr davon, dass Apple jetzt mit Google macht oder allgemein? Ist das
ja,
einfach
also,
nur
du hast es, glaub ich,
ultra geil für Google oder?
Du hast schon gesagt, das ist also es ist von Apple ist einfach ein absolutes Eingeständnis, dass sie es bis jetzt nicht hinbekommen haben und auch nicht hinkriegen auf kürzere Perspektive, sonst würden sie es nicht machen. So eine Integration machst du auch nicht einfach so und schaltest sie dann in einem halben Jahr wieder ab. Apple muss aus meiner Sicht Mistral kaufen oder irgendwas Ähnliches machen. Ansonsten sind sie weg. Oder was ist weg? Aber werden sie wirklich abgehängt? Also weg sind sie nie, aber werden sie abgehängt? Das sehe ich gerade nicht und hoffe ich auch nicht. Aber letztes Mal hatten wir kurz ja diese Privacy-Diskussion, dass Apple ja im Privacy und so Mistral wäre da vielleicht auch eine der Plattformen oder Anbieter, die da ein bisschen gut passen würden. Jetzt machen sie Gemini. Ich habe verstanden, das ist so eine Private Cloud, dass das halt, dass sie weiter da so private bleiben können. Keine Ahnung, was das letztendlich bedeutet. Für Google ist das natürlich super. Ich glaube auch, und das war von Anfang an meine Meinung, dass Google am besten ausgerüstet ist, weil die halt so ein gutes Datenspiel schon halt vorher hatten. Die hatten halt alle Daten. AI ist halt ein Datengame. Und ja, sie waren ein bisschen spät dran. Sie waren die Ersten, haben es dann ganz lange verschlafen, haben sich nicht getraut, wie auch immer, waren dann letztendlich spät dran im wirklichen Rollout. Aber die sind am besten ausgerüstet, ist ja jetzt nur die Frage, ob sie es wirklich halt umgesetzt bekommen. Die haben eine Enterprise Suite auch oder wie auch immer, ne? Die Workspace, also Google Workspace, die haben schon auch da sehr viel Möglichkeiten, da sehr positive Sachen oder sehr mehrwertige Sachen zu machen. Ich nutze Google Workspace täglich, ich nutze Gemini täglich, ich finde es großartig. Und aber das ist jetzt die Nutzer, die ne, anekdotische Sicht, auch strategisch sind die sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn die auch noch Apple jetzt machen, ist so ein bisschen wie die Suchmaschine auf dem iPhone früher zu haben. So, das ist einfach, ja, Apple ist halt ein Big Player und du sammelst halt auch noch eine ganze Reihe Daten und Nutzerverhalten. Ist halt geil.
Naja, das also soll ja ganz viel, der AI soll ja erstmal so lokal auf dem Gerät verarbeitet werden. Da weiß ich gar nicht, ob Gemini da dann überhaupt hinkommt. Ich glaube, hier geht es dann wirklich um den Teil, der dann wirklich auf den Servern verarbeitet wird. 50 Milliarden Parameter soll das so ein angepasstes Gemini-Modell sein von denen. Und sie haben gesagt, zu iOS 26.4, also jetzt sind wir bei 26.1 gerade, könnte also ein paar Monaten schon soweit sein, soll dann eben Siri dazu in der Lage sein, dann darauf zuzugreifen. Also wenn du so vor allem Weltwissen-Sachen fragst, vermute ich, wird es dann darauf gehen oder ne, Generative AI-Themen, inwiefern das jetzt die eigenen Chips, die diese lokale Vorverarbeitung machen, um dann datenschutzkonform, ne, dass
das ist wahrscheinlich das, was Apple noch weiterhin machen wird und so, ne, und ich glaube da immer noch hart dran, dass Apple das hinkriegen wird, aber halt ein sehr private Ding auf deinem Handy ist einfach auch eine Frage der Zeit, ne, die Modelle werden kleiner, die Modelle werden besser, der RAM wird mehr, die Chips werden besser etc. und irgendwann passt alles auf dein Handy und dann wird Apple bereit sein, so ungefähr, ne, und dann sind wir gespannt. Aber ja, für allgemein Wissen da draußen, wie wird's Wetter, was für ein Hotel sollte ich buchen, wenn ich Skifahren will, das wird nicht auf dem Handy passieren.
Aber das ist ja auch so bitter, dass weder Alexa noch Siri das bis heute hinkriegen, vernünftig, ne? Also das ist wirklich traurig, da sind sie wirklich spät. Gut. Ich habe noch ein bisschen Geek Talk. Ja, wollten wir eh mal eine eigene Folge wahrscheinlich zu machen, das ganze Roboter-Thema. Ne? Also mich begeistert sehr. Und jetzt habe ich wieder einen gesehen, gefühlt irgendwie jede Woche drei von den Dingern raus. Eine BYD mit Chao Peng und so Zeug. Aber jetzt ganz konkret ist der Neo X1 rausgekommen oder Neo von X1 Technologies. Und der soll halt dann Announce von, genau, der soll dann eben bei euch zu Hause mit anpacken. Aber was ganz spannend ist, wieder mal so ein Ding in der Preisrange von $20,000 oder $499 im Monat. So, und wenn man sich jetzt überlegt, was dann, keine Ahnung, alternativ eine Haushaltshilfe kosten würde, was auch immer das Ding dann schon kann oder nicht. Ich meine, 20.000 ist viel Geld, aber 499 im Monat, das wird sich die Mittelschicht schon leisten. Ne? Das Ding ist 1,65 groß, 30 Kilo schwer, kann 25 Kilo anheben, soll Räume erkennen, Objekte greifen und so auf Sprache, Gesten und sowas reagieren. Hat so eine kleine Haut drüber aus Stoff. Sieht wirklich smart aus und weil auch klein ist, hat das ein bisschen niedlich. Und hat so ein Sehnenantriebssystem und eine weiche Kunststoffhülle. Und ja, soll sich damit sicher bewegen können. Und was ich ganz spannend fand, die Lösung, wenn der irgendwas nicht kann, ist dann tatsächlich, dass Experten das Ding fernsteuern sollen, mit dem das Ding das dann lernt. Jetzt stellt euch mal vor, in eurem Wohnzimmer steht so ein Roboter, der versucht irgendwie die Blumen zu gießen, kriegt's nicht hin und dann schaltet sich irgendein Mensch ein, der das Ding dann mit einem Joystick, so stelle ich mir das vor, dann steuert und danach kann der das dann. Ich meine, vielen Dank, lieber Experte, also what the fuck.
Dass du kurz in mein Zimmer geguckt hast und so, ne? Und ja, genau.
Den Dildo weggeräumt hast.
Ganz genau. Es ja, ist ein also, cooles Announcement. Eins der geilsten Videos ist leider hier von Marquis Brown Lee. Hat ein längeres Video drüber gemacht. Weil es gab ja so Demos und in dem Video sind geile Videoausschnitte drin, wie das Ding versucht, eine Spülmaschine zuzumachen. Kolossal einfach diesen Deckel nicht gegriffen bekommt. Und sie sind, Stand jetzt, ist da nichts autonom. Das ist nur remotely gesteuert und halt, also.
Ja, aber
wir sind
Fakt
da sehr
ist,
gespannt, ob das Ende 26, also für den Preispunkt ja.
Also wir sind eigentlich, glaube ich, zu dem Preispunkt wird was rauskommen. Von wem, keine Ahnung, das müssen die garantiert nicht sein. Also da gibt es genug Alternativen, die gerade daran arbeiten. Und ich glaube, Chao Peng hat gesagt, das Ding soll erstmal auch wirklich nur in Fabriken arbeiten und so weiter. Also ein anderer Roboter jetzt. Aber der ist total realistisch. Also sobald die auf Scale kommen, werden die das zu dem Preis hinbekommen. Und ganz ehrlich, also das ist ja immer wieder mein Thema in der Nutzerzentrierung. Sobald es convenient ist, sobald es irgendwie nett ist, essen die Leute auf Datenschutz und sagen, ja, komm, Kamera, Sensoren, hört alle mit, kommt alle rein und dann machen sie es doch. Dann weitergesponnen, dann wäre Apple natürlich echt weit vorne, wenn die diese lokale AI-Verarbeitung hinkriegen würden und das dann mit so ein paar Armen und Beinen versehen könnten. Dann hätte ich natürlich wieder einen riesen Benefit.
Ich versuche mal einzuhaken. Also erstmal mit dem Datenschutz. Mit dem Datenschutz, das ist für mich irgendwie absolut kein Argument, weil irgendwie, ich behaupte einfach mal, die meisten Leute haben bereits so einen Staubsaugerroboter.
Staubsaugerroboter, der alles kennt.
Der kennt auch schon die Grundrisse. Die meisten haben inzwischen auch eine Kamera drin, haben ein Mikrofon dran. Also wer da zuhören will, kann da im Haushalt zuhören, wie sich meine Jungs darum kloppen, ob jetzt Bobo 7 Schläfer oder Pokémon geguckt wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich meine, also die...
Das ja, aber es ist ja nicht scheißegal. Ich meine, du könntest jetzt sagen, das ist ja nicht so schlimm, dass die sich darüber streiten, dass jemand mithört. Aber jetzt stell dir vor, das wird dann eben zum Profiling genutzt, ne, dass man sagt so, du scheinst aber sehr ungesund zu sein, du trinkst eine ganze Menge Gin. Ich glaube, wir sollten mal deine Krankenkassengebühren ein bisschen höher machen und du weißt gar nicht, woher es kommt.
Ja, natürlich. Punkt.
Ich habe keine Lust, mit dir zu diskutieren.
Was getan werden kann, hast du doch jetzt selber im Podcast gesagt. Also wenn von Carlos Krankenkasse jemand zuhört, könnt ihr gerne Gebühren erhöhen.
Wobei ich sagen muss, ich finde,
er hat darum gebeten.
Wobei ich sage, es ist ein Unterschied, ob mein komischer Saugroboter weiß, wie meine Wohnung aussieht oder ob sich...
Warum? Weil er auf Augenhöhe
plötzlich
ist?
Nein, weil der da so rumfährt und da ist nicht
interessant, weil er eine Waffe greifen kann oder ein Messer greifen kann.
Aber der Punkt ist ja einfach, der Unterschied ist, wenn das Ding etwas nicht kann und ein Mensch sich zuschalten muss und dann guckt und Sachen damit macht, das ist was anderes als...
Okay.
Aber nein, das könnte der Saugroboter eine Kamera anmachen.
Ist doch bei ChatGPT ehrlich gesagt genauso gewesen. ChatGPT 2 war kacke, ChatGPT 3 war ganz okay. Und dann das ganze Human-Feedback-Ding oder so, da hast du doch auch immer eigentlich, wenn du einen Chat gemacht hast, konntest du irgendwie so ein Sentiment abgeben oder so. Und Ich glaube, sie haben dir nie eine Notification geschickt, wenn sie das korrigiert haben, aber es wurde im Hintergrund von Menschen korrigiert. Es gibt jetzt inzwischen ganz viele von diesen Robotern irgendwie. Du hast gerade jetzt gerade noch den Figure in die Shownotes gepackt,
genau.
Wo ich irgendwie so einen schnippischen Kommentar gelesen habe, irgendwie so, hey, also alles, was irgendwie automatisierbar ist, ist doch schon eigentlich von Robotern automatisiert, und nur weil das Ding jetzt auf zwei Beinen laufen kann und so aussieht wie ein Mensch, sind alle total aus dem Häuschen. Für mich wird das Ganze erst, also ich glaube erstmal, das Ganze wird real werden. Das ist einfach so die Geschwindigkeit, in der da gerade dran geforscht wird. Ich finde auch den Neo ziemlich cool vom Design her, muss ich sagen. Mhm. Also der ist einfach mal nicht so ein Stormtrooper, den du dir irgendwie zu Hause hinstellst, sondern irgendwie es hat was viel mehr Menschlicheres, wo ich mir irgendwie gut vorstellen könnte, dass meine Frau und meine Kinder auch damit d'accord werden. Das ist ja irgendwie so ein Optimus Prime.
Der Women's Acceptance Faktor, ich sag's euch.
Genau, der Woman Acceptance Faktor, den Carlo mal anführt, der ist extrem wichtig bei solchen Sachen. Und also wenn das Ding irgendwie 450 Schleifen im Monat kostet, aber dafür irgendwie zweimal die Woche mein Haus staubsaugen kann und irgendwie Kühlmaschine ein- und ausräumt oder so, würde ich fast sagen, let's do it. Da bin ich natürlich wahrscheinlich gehöre ich dann zu den oberen irgendwas Prozent. Aber das macht schon viel aus. Nur, das ist dann halt irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Wenn er dann halt dieses Geschirr fallen lässt, geht immer was kaputt. Dann kriegt er das nicht weggesaugt. Dann rutscht er irgendwie aus den Scherben aus, macht Kratzer ins Parkett.
So. Ich glaube, das sind AI-Videos. Also die Dinge habe ich auch gesehen. Aber ich glaube, das war so AI generiert. Aber ja. Trotzdem cool. Aber ja, so Themen wird es geben.
Also ich glaube, dass die Robotik einfach noch hinterher hinkt stark. Ich glaube halt, dass bei der Robotik, also auch da, ne, ich würde jetzt zum Roboter jetzt ehrlich gesagt nicht das Putzen beibringen, weil das können doch diese kleinen Roboter auch ganz gut. Wobei ich da jetzt einfach eine kleine persönliche Anekdote erzählen muss. Wir hatten vorher einen Roborock und sind aus irgendeinem unerfindlichen, mir nicht ersichtlichen Grund zu Ecovacs geswitcht.
Und andersrum.
Und der
ich
ist
bin
so
bei Ecovacs angekommen.
Und der ist so unfassbar schlechter als unser Roborock, dass ich schon überlegt habe, ob ich jetzt von meinem 14-tägigen EU-Rückgaberecht Gebrauch mache. Also ich finde den richtig schlecht. Ja, es ist irgendwie das
meiner wischt und saugt und macht das super. Was,
ja, also
was
unser,
macht er da nicht?
Ja, das, also erstmal saugen finde ich wirklich unter Standard. Also es ist ganz oft, dass der einfach so Krümmel von links nach rechts schiebt und so. Und dann da schon einmal mit dem Support gesprochen, der meinte so, ja, also da muss er sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, irgendwie was grober Schmutz ist, erkennt er mit der Kamera, wo ich mir dachte so, der soll das fucking wegsaugen und nicht irgendwie nur von links nach rechts pushen und es dann nicht machen. Also ja, dann kann man ja auch in der App auf zwei Durchläufe stellen, danach ist es dann meistens weg, wo ich denke, ja, was habt ihr da für ein Default gewählt dann irgendwie? Das Ding fährt auch selber zur Ladestation zurück, soll es irgendwie defaultmäßig zwei Durchläufe machen. So, aber das ist nicht mein Level, was ich gewohnt bin von Roborock. Roborock hat das wirklich gut gemacht. Dann, finde ich, hat er richtig gefailt beim Erkennen der Räume. Also hat er die Räume da so kartografiert irgendwie. Ne? Mit der zweiten Etage war das einfach ein Riesendrama, wo ich mir irgendwie nur dachte, also unser Haus ist jetzt irgendwie ein bisschen verschrobelt, weil da so ein Altbau, Neubau-Dinge sind, viele Kanten und Ecken und so. Aber es ist alles glatt. Der muss keine Höhenunterschiede machen oder so. Also ich finde es eigentlich sehr straight, was bei uns da irgendwie ist. Hat er nicht hingekriegt. Dann fährt er bei manchen Räumen nicht ganz an die Kante ran. Ja, also kommt nicht bis in die Ecke. Dann habe ich irgendwie so geguckt, das Problem haben irgendwie auf Reddit echt viele und dann sagen alle so, ja, man muss da manuell den Raum so ein Stück erweitern, dass er das tut. Dann habe ich das versucht über die App und habe trotz Informatikstudium nach einer halben Stunde irgendwann aufgegeben und gesagt, meine Frau, so, wenn du willst, kannst du das jetzt versuchen nochmal, aber ich habe das jetzt nicht geschafft. So, und dann auch da wieder mit dem Support geschrieben und der meinte, ja, wir sollen dann nochmal alle Karten löschen, das Ding ganz ausschalten, ganz einschalten und die Kartografierung nochmal neu starten. So, wo ich irgendwie denke, also...
Okay, der Sebastian ist nicht glücklich. Ich muss sagen, als Gegenargument, ich bin sehr glücklich, aber ich habe auch keinen Vergleichspunkt. Hier saugt der und wischt der und tut und macht und das Wasser ist dreckig wie Sau und er holt sich neues Wasser und lädt sich und so, alles gut.
Also ich habe den Ecovax rausgeschmissen und auch den Roborock genommen.
Ich hätte vorher hier fragen sollen, dann hätte ich wohl einen Roborock gekauft. Verdammte Scheiße, jetzt ist es zu spät.
Auf die Idee konnte nicht kommen. Ich meine, wie auf die Idee kommen sollen,
warum sollte ich auch meine Geek-Freunde fragen, was für ein Saugroboter?
Ja, man muss aber sagen, also es ist jetzt nicht, dass wir nicht Research gemacht haben, ne? Bei den ganzen Testsiegern ist der überall vor dem Roborock.
Ja, okay, krass. Ja. So. Ich wollte noch was zurück zu den Robotern. Also, also der Staubsauger ist auch ein Roboter, der Spülmaschine ist auch irgendwie ein Roboter, die Waschmaschine auch und so weiter. Das sind aber Spezialroboter. Das Spannende ist ja, dass mit den, wie heißt der jetzt, Nova, oder wie der heißt?
Neo.
Neo, mit den Robotern, die sind nachher darauf ausgelegt, dass die eben genau die Sachen machen können, die die Menschen auch machen können. Und dafür ist ja auch unser alles irgendwie
deswegen ausgelegt. Die Arme, Beine.
Und genau, und das ist natürlich sinnvoll. Das ist das Typische oder die gleiche Denke, die auch ein Elon mit Tesla hatte. Einfach, leider machen wir nicht. Wir machen einfach komplett Vision, weil so machen das die Menschen auch. Deswegen, die Denke finde ich schon smart letztendlich. Weil dann geht es schon dahin, du hast halt einen Haushalt, eine Haushaltshilfe, die dann tatsächlich alles machen kann, was ein Mensch eben halt auch machen können sollte.
Und du Privacy-Mensch würdest dir auch einen reinstellen?
Nee, Moment, ich würde es, also erstmal, die Dinger sind unfassbar schwer, richtig zu engineeren, weil die Hände sind das Schwierigste, ne? Die halt gut zu machen, was sie gut, glaube ich, mittlerweile können, ist, dass sie die Balance halten, Gleichgewicht halten und so weiter. Schwer genug, ne? Ihr kennt alle noch die Boston Dynamics-Videos und so weiter. Und ne, das waren, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wir jetzt gebraucht haben, um dahin zu kommen. Diese Feinmotorik, da ein Ei festhalten zu können und so weiter. Ne? Das dauert, so wie ich das verstehe, immer noch. Und das dann in Menge produzieren zu können, dauert auch. Und dann noch, das softwaremäßig zu haben. Wenn du aber die Hardware einmal hast und wissen alle, wie schwer Hardware ist, oder hättest, könntest du ja immer wieder Updates kriegen und so weiter, dass der Roboter besser wird. Ich glaube, das wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis das wirklich tauglich wäre. Also ich würde eine Krise kriegen, wenn hier einer, keine Ahnung, 3 Stunden braucht, 3 Teller aus der Spülmaschine zu räumen, würde ich sagen, komm, geh mir aus dem Weg. Und wenn auch nachher jeder 10. Teller irgendwie auf dem Boden liegt, hab ich überhaupt keinen Bock drauf.
Genau, ich meine, wir haben alle schon mal Spülmaschinen eingeräumt. Das ist nicht ein Standard-Case. Du hast irgendeinen Teller, der ein bisschen zu groß ist und falsch hängt. Genau. Und bis der da 10 Teller, stell dir vor, du hast eine Party und sagst, räum mal die Spülmaschine ein. Kannst du 3 Tage später nach Hause kommen in ein Hotel ziehen.
Genau, und das ist aber genau das was ich auch meine. Ich bin aber total bei Sebastian, das Ding, das wird kommen und Privacy wird uns da nachher ziemlich egal sein. Ich bin ne, Privacy-mäßig da schon vorsichtiger, sagen wir mal so, oder ein bisschen zurückhaltender. Aber natürlich, wenn ich wirklich nachher weiß, das Haus ist geputzt und so weiter, dann werde ich mir halt dann doch das Privacy-Apple-Gerät holen oder so. Aber ich sehe das nicht in den nächsten 5 Jahren. Ich sowieso nicht. Ich bin aber auch nicht ein Early Adopter und ich will auch nicht so einen Elektroschrott nachher hier stehen haben, der irgendwie das, ne, Spielerei hast du mal gekauft und dann 3 Monate später sagst du, bringt mir doch nichts. Ne, wieder Humane-Pin und keine Ahnung was. Ne?
Hallo, und ich werde so ein Ding haben, sobald es raus ist.
Ist so.
Und
ist
dafür so. Seid ihr ja da und dann könnt ihr eure Sachen teilen und ich bin dann total geekig und komm mal bei euch vorbei und schau mir das mal an. Und dann ist auch gut. Ich bin einfach...
Mit unserem Roboter. Also ich glaube schon, in den nächsten 2 Jahren werden die Dinger in den ersten Haushalten stehen. Ich würde dann auch irgendwie total gucken, wo ist die beste Plattform, um sich weiterentwickeln zu können, weil die Sorge nach dem Elektroschrott, die hätte ich auch. Weil das wäre ein Super-GAU, weil, keine Ahnung, Startup hat sich auf die Nase gelegt, keine Software-Updates mehr, Server abgeschaltet, Roboter kaputt. So, das geht nicht.
So, aber jetzt stoppe ich das hier mal. Wir können uns totreden, weil wir haben noch ein Thema...
2 sogar. Und wir müssen uns schon wieder entscheiden eigentlich. Wir schaffen
ja,
schon
wir, machen, nicht wir machen aber das Kobold-Thema.
Wir machen das. Du Kobold.
Kobold.
Du Kobold, du.
Okay, genau. Alles. Ihr habt euch ein bisschen Kobold angeguckt. Ich habe gelernt, auch ich bin lernfähig.
Genau. Wir hatten ja letztes Mal so ein gesundes Halbwissen gehabt. Ne?
Genau.
Und, so. Ich habe gesagt, ich tauche nochmal ein bisschen tiefer rein.
Ihr habt ein bisschen mehr Ahnung. Kriegen wir die ganzen uralten Kobol, also für die, ne? Kobol ist so eine ganz alte Programmiersprache, da wurden früher so auf Mainframes und so weiter und so fort viel Software gebaut und viel unserer Versicherungen, Banken, sonst was, ist alles noch Kobol, ist alles noch uraltes Zeugs und keiner traut sich daran, weil es irgendwie nicht einfach zu modernisieren ist.
Genau
und scheinbar
das,
auch
genau
wirklich
das.
Technologisch nicht einfach. Darüber hinaus, die Diskussion hatte ich gestern, das andere Problem, dass Firmen halt ganz allgemein haben, dass sie meistens Software als Projekte gesehen haben und die waren dann fertig und da hat nie jemand dran gedacht, dass man das Prinzip weiterentwickeln müsste.
Ja, jetzt hast du im Prinzip die Hälfte schon ganz richtig antizipiert. Nein, das ist so. Gut so. Also das ist eine Sprache aus den 60ern und steuert halt wirklich bis heute noch Kontenbuchungen, Versicherungen, ich glaube das gesamte amerikanische Gesundheitssystem. Milliarden von Zeilen Code, die da draußen die digitale Welt noch zusammenhalten, aus den verdammten 60ern. So, und jedes Mal, wenn irgendeiner sagt, wir müssen das modernisieren, dann seufzt irgendwo ein Mainframe-Admin ganz leise auf. Ja, weil das Problem ist einfach, diese Firewall-Systeme sind riesig. Die sind auch inzwischen natürlich total stabil, aber super krass auf ihre Umgebung zugeschnitten. Und da kommt schon das erste Problem. Da kommt ja die AI gar nicht ran. Ne? So, und dann steckt da jetzt, musst du dir vorstellen, jahrzehntelange Logik drin, die nie dokumentiert wurde, zum Teil oder meistens wahrscheinlich. Ne? Und wenn du so eine Anwendung dann einfach nach, weiß ich nicht, Python, Java oder irgendwas Modernes übersetzen willst, dann brauchst du erstmal jemanden, der überhaupt versteht, was dieser alte Code tut. So, und jetzt haben aber diese vielen COBOL-Programme hunderttausende Zeilen Code und jede kleine Funktion hängt mit zig anderen Modulen zusammen. Natürlich können, also ist kein fachliches Problem, KI-Systeme Code analysieren und übersetzen, und es gibt Tools, die COBOL nach Java konvertieren, aber die KI versteht eben nicht den Kontext. Ja, die sieht die Syntax, aber nicht die Business-Logik. So, und wenn jetzt irgendwo so ein Workaround aus den 80ern danach drinsteckt, macht das so, weil sonst doppelte Buchung, sondern übersetzt die KI das natürlich brav mit, inklusive aller Fehler, die da drin hängen. Dann kommt noch dazu dieses Mainframe-Thema, ne? Also das sind eigene Datenbanken mit eigenen Transaktionssystemen, und das alles in der Cloud-Architektur oder vernünftige Microservice-Welt zu bringen, das ist so, als würdest du ein Dampfschiff in ein Elektroauto reinbauen. Ne? Das geht nicht ohne eine komplette Neugestaltung. Und viele Unternehmen trauen sich das ja auch einfach nicht. Also das alte System läuft. Ja, ist hässlich, aber ist ja stabil. KI-Lösungen müsste also da ja nicht nur den Code umschreiben, sondern auch beweisen, dass jede Buchung, jeder Datensatz exakt gleich funktioniert wie vorher. Sonst steht das Geschäft still und du kriegst die Zertifizierung und die Freigabe dafür auch gar nicht. Also bottom line, Knackpunkt ist weniger der Code selbst, sondern das jahrzehntelange Wissen, das da drin steckt. Und KI kann helfen, das zu analysieren und zu kommentieren, aber so echte Modernisierung ist eher Archäologie als wirklich Übersetzung. Daher ist jetzt eigentlich die entscheidende Frage, soll man das System schrittweise modernisieren oder dann doch komplett neu bauen? Also ich habe keine Lösung. Wir werden, glaube ich, auch in 10 Jahren noch alte Kobolde da rumhüpfen haben.
Vor allen Dingen hast du ja das Problem, für eine Modularisierung, um es modular zu modernisieren, müsstest du Bruchpunkte in das Kobold-System einbauen und sagen, das Stück der Transaktion macht jetzt das neue System. Das wäre nochmal mehr Harikiri. Wahrscheinlich kannst du es deswegen nur gesamt austauschen. Aber ich glaube, der Sebastian hatte da noch eine Meinung zu. Aber danke, Carlo, für den Deep Dive.
Genau. Ich mache relativ viel AI-assisted Coding und so. Und ich finde auch, dass die Agenten, ich finde das sehr beachtlich, was die inzwischen leisten können. Und ich glaube,
gehst du bitte ein bisschen näher ans Mikro ran, ja, hört dich kaum noch.
Gut. Ich glaube, dass die AI-Assisted Agenten das COBOL das relativ schnell auch lernen können. Also muss man vielleicht ein bisschen mehr noch, das ist jetzt halt nicht so das Kömmlichste, was du so auf Stack Overflow findest, aber mit genug Beispielen glaube ich, dass AI schon da auch eine ganze Menge beim Weiterentwickeln helfen kann, beim Validieren, beim Dokumentieren auch helfen kann oder so. Das sind so Aufgaben, da ist AI schon ziemlich gut. Also wir kennen das auch irgendwie aus der Firmware-Entwicklung, dass da teilweise auch sehr undokumentierter C-Code sehr low-level ist oder so. Und da bin ich immer wieder recht positiv überrascht, wie viel da eigentlich möglich ist. So, das, wo ich sage, ja gut, aber da wird AI nicht so schnell rankommen, ist so, dass ich teile das einmal mit der Infrastruktur, dass das da irgendwo auf irgendwelchen Kisten läuft, die so hart am Leben gehalten werden, dass man dann nicht mal eben schnell ein VS Code mit Cursor drauf installieren kann. So. Dann das Zweite, es ist ja nicht nur COBOL, was die damals gemacht haben, sondern die haben dann teilweise mit so Datenbanken gearbeitet, die da drin sind, dann sehr viel auch mit so Paradigmen in der Datenbank, viel mit Stored Procedures, wo ich wirklich auch, also ich kenne davon mal so ein bisschen Code, wo ich einfach genau weiß, dieser Code, der lebt in keiner Software-Versionskontrolle, sondern der ist quasi, der ist so teilweise Stored Procedure Code, ist der einfach so da drin irgendwo so gespeichert in so einer Textdatei, und Iterationen auf diesem Code sind da irgendwie in so einem SQL dann nur so da so in so Kommentaren vom Entwickler irgendwo weitergegeben worden. Es gibt keine Versionierung. Man muss immer beides gleichzeitig anfassen, den COBOL-Code und diesen Stored Procedure SQL-Code dann in dieser Datenbank, wo ich wüsste, das ist so weit weg von Best Practices und so weit weg von dem, was AI so gewohnt ist. Ne? AI ist halt Git gewohnt, und ich mache jetzt hier einen Snapshot mit einem Worktree und dann probiere ich ein bisschen was aus, und dann zu testen, ob es geht, lasse ich automatisierte Tests laufen, die es halt nicht gibt. Dass ich mir denke...
Wer weiß, ob die auch ein Staging-System bei so einer Bank haben.
Ja.
Also so ein Riesenteil noch mal
zwei. Ja, nee, ne? das haben die schon noch. Aber halt irgendwie die meisten Effekte, die es dann so gibt, die merken die dann trotzdem erst in Production. Also die haben schon oft... Also die haben Staging-Systeme, ganz doof sind die auch nicht. Die haben auch unfassbar gelernt, wie sie mit relativ modernen Technologien halt diese alten Infrastrukturen wieder hinstellen können. Aber die, wenn dann halt wirklich die Transaktionen reinprasseln, da reicht dann eine kleine Änderung, irgendwie einen Befehl durch irgendeinen anderen zu ersetzen und du hast plötzlich irgendwie so und so viel mehr Load und durch die viele Load stürzen Prozesse ab und dann müssen die Transaktionen wieder zurückgerollt werden, dann läuft irgendein Backlog voll, dann halten sie den ganzen Code, halten das alles wieder an, spulen zurück und überlegen sich dann nochmal, wie sie es irgendwie anderweitig machen können. Also die Entwicklung.
Ja, also da, technisch haben wir jetzt alle abgehangen, glaube ich, erfolgreich.
Aber ja.
Das Ding ist halt wirklich, ne? Das ist in den wichtigsten Systemen unserer Welt drin. Und wie du sagst, Sebastian, ne, das ist nicht mal eben so, tauschen wir jetzt aus und dann wird alles gut.
Wie seid ihr denn darauf gekommen, dass das rausgetauscht werden soll überhaupt? Also ist ja gut. Software sollte
du
schon
mal. Du musst mal die Folge vom letzten Mal anhören. Ich erinnere mich auch nicht mehr dran.
Ich hatte in den letzten zwei Wochen wirklich keine Zeit, noch nie mal den eigenen Podcast zu hören.
Nicht mal du hörst uns zu.
Ich hab ein schönes Beispiel zu diesem Stored Procedure Problem. Damit Menschen, die nicht genau wissen, was dieses Stored Procedure Konstrukt ist, am Ende, wenn ich Sebastian richtig verstanden habe, war da wahrscheinlich irgendein Entwickler, der hat irgendwas gebaut, irgendwas in COBOL und irgendwas berechnet, dann war da irgendein Fehler und dann hat irgendwer das in der Stored Procedure quasi in ein bisschen Kalkulation in der Datenbank wieder gefixt und dann hat das der Typ in COBOL eventuell auch nochmal gefixt und dann wieder, vielleicht waren das sogar verschiedene Menschen und irgendwann ist das Durchsteigen relativ schwer, weil zwei verschiedene Sachen, die nur zusammen funktionieren, sich gegenseitig ganz gemacht haben und so weiter. Und dann wird es echt haarig, da bin ich komplett dabei. Und ja, ich glaube, wir haben einfach nur darüber nachgedacht, dass die das ja irgendwann tun müssen, um Innovation betreiben zu können. Es ist ja auch so, meine Frage dann,
es macht doch Stripe. Deswegen
Revolut? Ja, das ist manchmal eine Frage. Wird einfach Stripe ersetzen und Revolut und sonst was, weil sie einfach von null bauen mussten und dann irgendwann eine Commerzbank aufgibt? Ja.
Gut. Okay, das ist auch eine Lösung.
Liebe Aktieninvestoren, also Revolut etc. und so weiter und so fort, die modernen Banken, weil die alten Banken werden alle sterben, weil sie kriegen ihren Cobalt-Code nicht ersetzt.
Um das einfach mal so ein bisschen historisch einzuordnen, vor 10 Jahren war das wirklich nochmal so ein richtiges Thema. Da war das auch so, habe ich auch das letzte Mal nochmal gehört. Ich habe das jetzt aber schon lange nicht mehr gehört. Deswegen, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, alles das, was man so machen konnte in Firmen, die, sagen wir mal, auch substanziell sich das leisten können, die haben schon so viel modernisiert, dass ich glaube, da ist noch was. Ich kann auch für Amerika kann ich nicht sprechen oder so, aber ich glaube, dass die.
Ich habe aber hier in Deutschland, gerade über jemanden, den wir auch kennen, wir lassen es jetzt mal raus, der ein AI-System gebastelt hat mit so 6 Agenten, die gegeneinander arbeiten und so weiter und so fort. Ein recht abgefahrenes System, das jetzt gerade in einem Trial bei einer sehr, sehr großen Beratung ist, die damit auf die großen Banken zugehen wollen, jetzt bei einer kleineren Bank das ausprobieren, um ein Altsystem zu ersetzen. Weil da Riesenprojekte möglich sind, wenn du es halbwegs finanziell sinnvoll hinkriegst. Das Problem scheint zu sein, dass halt du sagst, ich kann dir dein Cobalt ersetzen, kostet 380 Millionen. Da sagt die Bank ja dann halt nicht. So wie diese SAP-Dinger. Was für Storys ich gestern wieder gehört habe über SAP. Ich verstehe es ja nicht, ne? Dann vor allen Dingen so doofe Fehler. Ja, wir updaten dann mal auf das neue SAP und gleichzeitig überarbeiten wir alle unsere Prozesse. Und dann wundern sie sich, warum das 50-Millionen-Projekt zu einem 500-Millionen-Projekt wird, weil sie sich gegenseitig in den Füßen stehen. Also was in SAP verbraten wird an Geld, ist einfach out of this world. Aber das ist ein anderer Punkt.
Gut, Haken dran. Also auf jeden Fall bleibt spannend. Das ist aber definitiv ein realistisches Szenario, dass es einfach irgendwann diese Systeme deswegen auch nicht weiterentwickelt werden. Und wenn dann die Anforderungen an die neuen Sachen kommen, man ganz von vorne anfangen muss. Das wäre dann die Antwort auf meine Frage am Ende. Ne?
Wir wollten ja eigentlich normalerweise noch in so AI-Dinger ganz zum Schluss, ne? So was wir so in AI-Sachen gelernt haben. Diesmal habe ich sogar was. Weil wir hatten eine lustige Diskussion intern, wie wir jetzt irgendwie ein bisschen, wir basteln gerade nochmal eine genauere Erklärung, was die ganz vielen mittlerweile Bestandteile unseres Produktes einfach wirklich tun und so weiter und so fort. Und sind dann über AI-Evaluation-Systeme gekommen, was am Ende mittlerweile scheinbar ein Konstrukt ist. Ich habe einen Artikel verlinkt, wo du quasi dem AI vorher erklärst, einfach viel Zeugs gibst und sagst, mach mal darauf eine Evaluation und entscheide mal einfach, wie würdest du bewerten, dass das korrekt ist oder dass der Olli so klingt, wie er klingt und so weiter und so fort. Und dann baust du einen Judge dahinter, der das wirklich bewertet, jedes einzelne Mal beim Durchgang und dem Punkte gibt und den Artikel oder den Content nur rauslässt, wenn die Punkte hoch genug sind. Was ich recht spannend fand, weil es nicht einfach nur so hier, gib ihm, schreib mal so wie Olli, sondern du baust halt ein wirkliches Judge-System und gibst das dem AI, um wirklich zu entscheiden, okay, das klingt jetzt wie Olli, ich bin glücklich. Fand ich sehr gut, Artikel verlinke ich. Machen wir gerade relativ viel intern. um halt genauer auch zu sagen, okay, wir wollen jetzt mehr Artikel schreiben oder sonst was, aber wollen halt, dass die so klingt, wie Giant Swarm klingen soll und so weiter. Wo wir dann die Diskussion auch hatten, fühlen sich Content-Menschen davon blöd, weil sie nicht mehr für die Stimme zuständig sind, weil sie nicht mehr, ne, wo man am Ende sagen kann, naja, du bist dafür zuständig, genauer zu definieren, was die Stimme ist und das darüber anzupassen. Also ist zweischneidiges Schwert. Aber das wäre mein AI-Ding, was ich spannend fand, auch wenn wahrscheinlich alle hier das schon längst gewusst haben.
Nicht wirklich. Bei mir war es tatsächlich der Versuch, mich auf ein Anwaltsthema mit AI vorzubereiten. Also ich mache das häufiger, dass ich dann sage, ich recherchiere mal selber und sag mal mein Thema, versuche damit ein gutes Briefing zusammenfassung zu machen. Und manchmal geraten ja dann auch Lösungen da rein. Ne? Das ist eigentlich immer total doof, einem Steuerberater oder einem Anwalt schon so Lösungsvorschläge mitzunehmen. Aber anyway, ich dachte, das ist eine total einfache Sache und das ist straight und das kann man machen. Und habe ihm dann aber auch gesagt, so hey, das ist der Vorschlag, den ich mir nach einer halben Stunde Gespräch mit GPT arbeiten konnte. Ne? Und es ist einfach komplett falsch gewesen. Also wirklich mit Paragraphen, die es nicht gibt und wirklich genau das Gegenteil war richtig und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, sind wir da echt noch 2025? Also es oh, hardcore.
Also kann ich mal genau sagen, gedacht. Ich musste gerade für ein Gebäude eine neue Gebäudeversicherung abschließen und habe dann irgendwie das Angebot da reingegeben und habe so gesagt, irgendwie, da waren dann so ein paar Unklarheiten drin, weil wir da auch gerade was renovieren mit einem GU. Und dann wird da gleich was gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, wer haftet denn jetzt, wenn es irgendwie brennt? So, da ist ja nur der Brandschutz drin und kriege ich für die Versicherungssumme das auch wieder hergestellt. Und dann hat er irgendwie so gesagt, so, ja, die Versicherungssumme ist irgendwie so ein bisschen niedrig und so. Und dann, dass sie die Versicherung sagen, das ist halt der Betrag mit einem gleitenden Neuwert von irgendwas. Und dann muss man das noch mit irgendwas multiplizieren, damit man eigentlich auf die Versicherungssumme dann auch kommt, die dann so abgedeckt wird. Versicherungsmakler kennen das, GPT kannte das einfach nicht, hat gesagt, die Summe ist viel zu niedrig. Und wir so angemerkt, dann kam so, ja, nee, das muss man ja noch multiplizieren. Wo ich mich aber auch immer frage, warum Versicherungen das in so einem Format angeben müssen. Warum muss das denn nochmal mit irgendwas multipliziert? Warum steht ja nicht einfach eine Summe, die ein Mensch versteht, sondern
es ist nein, der wäre zu einfach.
Ja, es wäre zu einfach. So, und da okay, war ich auch.
Failure-Stories heute.
Genau, da war ich auch ein bisschen underwhelmed. Ich war so mittelwhelmed, weil ich habe für meinen Siebenjährigen von der zweiten Klasse habe ich so ein PDF gekriegt mit unfassbar vielen Terminen, so von Elternsprechtag bis sonst irgendwas. Aber da standen natürlich auch die Elternsprechtage der dritten und vierten und ersten Klasse drin. Und ich habe mir dann irgendwie so ein Prompt gebaut, wo ich gesagt habe, jetzt machen wir erstmal eine Liste von allen Terminen, die nur für mich relevant sind. Ganz wichtig ist, wenn das Kind frei hat und ganz wichtig ist, wenn ich eher von der Schule abholen muss. Alles andere ist nice to have. Ignoriere bitte alle Sachen von der ersten bis zur vierten Klasse, die nicht die zweite Klasse sind. Und danach machen wir daraus eine ICS-Datei, die ich einfach in den Family-Kalender importieren kann. Und das hat er gemacht, hat aber ein, zwei Termine unterschlagen. Also ich musste das nochmal abgleichen. Und ich habe ihn dann nach dem Reasoning gefragt und gesagt, wieso hast du die Termine da weggelassen? Und dann so, sorry, da habe ich wohl einen Fehler gemacht, da hast du recht. Hier, den Termin nehme ich auch noch rein, wo ich so denke, ja, okay.
Hätte ich jetzt gerne den Grund gewusst.
Genau.
Also ich habe das, ja?
Genau, das habe ich noch für die Kita gemacht. Die Kita hat mir aber kein PDF gegeben, sondern nur einen Zettel, so einen kleinen Zettel. Kita ist ja wesentlich übersichtlicher. Den habe ich abfotografiert und das gleiche Prompt reingetan. Und da hat es witzigerweise sofort auf Anhieb super gut geklappt.
Da mehr Rechenzeit bekommen, glaube ich.
Keine Ahnung.
Bevor wir zu Manuel jetzt kommen, ich habe auch noch einen, weil das betrifft uns beide, Manuel. Wir wollten nämlich gestern Abend aufs Founder-Dinner zu gehen und ich habe es tatsächlich auch noch geschafft. Und das Prinzip, Shoutout an Tim Hiddemann, Tim Host und Alex Stoffers, Founders-Dinner, cooles Format. Es sitzen drei Tische, sechs Gründer jeweils an einem Tisch und dann wird bei jedem Gang einmal durchrolliert. Ja, das heißt, der Gedanke ist, du sitzt an jedem Tisch mit jeweils einem anderen Gründer. Und natürlich schnappt man sich eine AI, um diese Verteilung zu machen, dass möglichst jeder mit jedem einmal spricht und nicht am gleichen Tisch die gleichen Leute sitzen, die Geschichte vom anderen vorher schon mal gehört haben. Ne? Ist beim ersten Mal schief gegangen. Diesmal hat man sich mehrere AIs genommen, die das gegeneinander machen. Ich saß wieder an den gleichen Leuten, an den gleichen Tischen. Also an jedem Tisch war ein Neuer dann am Ende. Ne? Also am ersten Tisch alles Neue, ne? Bis auf die man schon kannte. Und dann an den anderen Tischen ein, zwei Neue. Einfacher Task, es sind 17 Menschen, 3x6 Tische, rollier so, dass sich alle irgendwie einmal sehen, kriegt AI anscheinend nicht gut hin. Ich habe es danach selber probiert, es scheint wirklich ein mathematisches Thema zu sein, aber es wäre okay gewesen, so ein, zwei, zweimal zu sehen, aber einfach die gleichen ist echt schade, weil es waren viele spannende Leute da, die ich gerne noch gesprochen hätte.
Krass. Okay,
und Manuel, dein Case.
Ich habe das, ich wollte nur das mit dem rechtlichen Thema. Ich bin da auch sehr, ja, sag mal so, vorsichtig, weil Rechtsthemen willst du halt richtig haben. Mein Thema ist, wenn ich Sachen wirklich stabil haben möchte, nutze ich, also validiere ich das noch mit zwei anderen. Also ich nutze hauptsächlich Gemini, dann mache ich noch ChatGPT und Claude, wo ich es einfach nochmal gegenhalte. Claude ist meistens nicht gut, meistens auch einfach fehlerhaft. Gemini ist bis jetzt für mich, hat die besten Ergebnisse. Und ich mache dann auch noch einen weiteren Chat auf, wo ich wirklich sage, alles klar, was antwortet die Gegenseite? Ne? Wenn es halt so, was sind die Einwände und so. Und dann füttere ich das wieder in den ersten Chat zurück. Und ganz ehrlich, das ist ein verdammt aufwendiger Prozess auch. Kann man auch einen Anwalt im Zweifel fragen. Aber das hat die besten Ergebnisse gebracht, wenn die Maschine sich auch selber nochmal validieren muss. Und dann kommt sie auch zu echt anderen Aussagen nochmal. Nicht, wenn du dieselbe Frage stellst, zwingend, aber wenn du die Gegenfrage stellst. Und so kannst du ganz
falls gut. Falls im gleichen, auch in einem anderen Chat, damit dir den Kontext nicht wieder mitnimmt. Ne?
Genau. Und dann sage ich, mache ich dann immer so, hey, ein Kollege hat mir die und die Einwände gegeben. Was meinst du dazu? Und dann schärft sich das. Ja, genau. Das, also es ersetzt nicht das eigene Nachdenken und das ersetzt auch nicht die kritische Gegenfrage.
Das ist doch schön. Das eigene Nachdenken wird nicht ersetzt. Unsere kritischen Gegenfragen werden nicht ersetzt. Wir haben noch eine Daseinsberechtigung.
Bis Neo dann Einzug
sei ruhig, hält. Ich will den Podcast mit einem positiven Punkt beenden. Wir haben Amen. Noch eine Daseinsberechtigung. Wir haben es zusammengefasst. Die Roboter sind scheiße, können keine Spülmaschine zumachen, dauern noch Jahrmillionen. Wir müssen noch selbst denken und kritisch überlegen und so weiter und so fort. Dementsprechend, liebe Jungs, bedanke ich mich. Wir schaffen das vor der Stunde zu stoppen. Wir sind bei 59 Minuten. Das war mir eine Freude.
Viel gelernt, Leute. Sehr gut.
Grandios.
Dankeschön.
Tschüss.
Danke. Tschüss zusammen.